Wir freuen uns, Gabi und ich, dass wir hier endlich mal bei euch sein können. Wir haben uns viele Jahre eigentlich das vorgenommen. Und Stefan kenne ich von den Treffen, Pastorentreffen. Und Gabi kennt Dorit auch von Frauentreffen. Und unsere Tochter ist öfters hier gewesen und kam begeistert zurück. Und von daher, ja, hatten wir viel Freude. Dann haben wir Judith hat bei uns gewohnt ein halbes Jahr in Hannover. Und wir wollten sie in Hannover behalten. Aber sie wollte unbedingt nach Görlitz zurück. Und das haben wir nicht verstanden. Warum will Judith wieder zurück an der Ostfront? Liebe Grüße an die Geschwister an der Ostfront, haben sie heute Morgen geschrieben, meine Freunde aus Hannover. Und das empfinde ich ganz stark. Und ich sehe, wie ihr in Stefan und sicherlich auch in Dorit zwei Kämpfer und mit den beiden auch viele andere, die dazugekommen sind, Kämpfer an der Front. Und es ist nicht eine politische Front, es ist nicht eine politische Grenze, sondern die Grenze ist ja die Finsternis und die muss durchbrochen werden. Und das geschieht hier. Und das spürt man richtig. Und wie gesagt, wir haben Judith nicht verstanden, warum sie unbedingt zurück wollte. Aber jetzt kurz nach der Anbetung verstehe ich das. Dass sie hier wieder her wollte. Und wir freuen uns, dass wir hier mit dabei sein können. Und ich besuche Gemeinde. Das ist meine Aufgabe als alter Hase. Meine Brüder und Schwestern zu besuchen und zu ermutigen in eigentlich hauptsächlich Deutschland und Schweiz und eigentlich ist es Westeuropa, aber hauptsächlich hier in Deutschland, obwohl wir oder ich im Ausland auch viel reise, viel unterwegs bin. Mein Hauptdienst ist hier in Deutschland als Ausländer. Hier sind sicherlich auch viele Ausländer dabei. Ich bin auch Ausländer, ich bin Inselaffe. Ich komme aus Britannien und Deutsch ist nicht meine Sprache, aber ich freue mich, dass es viele von uns so geht heute Morgen. Dann ist die Hemmschwelle nicht so stark da. Bitte? Ja. Aber echt, und das ist echt hier wirklich locker von Hocker bei euch, aber dennoch herzlich mit Substanz und das liebe ich. Diese Freiheit und die ehrliche Gemeinschaft vor Gott. Gabi, in meine Bibel ist da ein Zettel und ohne den Zettel kann ich nicht. Danke. Ich habe zwei Bibeln. Normalerweise habe ich meine deutsche Bibel mit, aber willst du sie haben, Gabilein? Nee, ne? Normalerweise lese ich in meine englische Bibel, das ist die einzige wahre Bibel, nicht die lateinische, die englische. Ja, aber da ich sie nicht mit hatte, weil ich eigentlich gar nicht hier sitzen wollte, ich wollte Stefan zuhören, aber naja, er hat mich gestern Abend in der Pfanne gehauen, er hat Nudeln selber gemacht und Hackfleisch mit, wie heißt das jetzt? Bolognese, ne? Und da hat er so doll gearbeitet, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Und dann sagt er mir, kannst du morgen früh nicht, ich habe ja so viel für dich gearbeitet, kannst du nicht morgen früh für mich einspringen? So will ich das tun und es ist auch nur ein Einspringen, mir ist das gar nicht. Ich empfinde das ganz stark. Für euch, wir teilen das miteinander, was Gott uns gegeben hat, oder? Das ist Apostelgeschichte Kapitel 2. Jeder brachte etwas mit und die haben dann das, was sie von oben bekommen hatten, miteinander. Alles andere taugt nichts. Ne? Es ist ein Trost manchmal, das, was von Menschen kommt. Und ist es nicht immer vergebens oder umsonst, ist es oft auch gut gemeint, aber es hat Grenzen. Nur das, was von oben kommt, hat wirklich Substanz, hat Leben, hat Kraft, hat Salz, hat Licht. Und das ist das, was wir hier tun. Und so will ich einfach das bisschen, was Gott mir gegeben hat, mit euch teilen. Und ich hoffe, dass es auch nur das ist, was Gott mir gegeben hat und nicht, dass ich nicht meine Wurst dazu tue. Das will ich nicht. Ich dachte, wir schauen uns Apostelgeschichte, sondern Lukas, Kapitel 24. Und die Geschichte der Jünger, sie sind in eine Situation da, die eigentlich sehr schwierig ist. Die Situation sehen wir in den Versen beziehungsweise in den Kapiteln zuvor. Diesen Jesus, den sie so sehr liebten, dass sie sagten in Johannes Kapitel 6, nee, dich verlassen wie die anderen 72, das können wir nicht. Denn es gibt keine Option. Wir haben geschmeckt und gesehen, du bist Gott, du hast ein lebendiges Wort. Und jetzt in der Not, dich verlassen, wo du nicht verstanden wirst, wo du abgelehnt wirst, wo du selber leidest so sehr. Wie sollten wir dich dann noch verlassen? Wohin denn auch? Nur du und du allein hast Worte des Lebens. Du hast uns nicht nur mit Fisch und Brot gespeist, sondern du hast uns gespeist mit Worte des Lebens, die haben Inhalt. Und wie vorhin angedeutet, das Toast eines Freundes ist gut, aber es macht nicht satt. Nur das, was von Gott kommt, das Wort Gottes, lebendigt durch den Heiligen Geist, sättigt uns und macht mehr als das. Und ich empfinde, das seid ihr auch hier, reich. Da macht sich deutlich, wer arm und wer reich ist. Und das hat nichts mit Knete zu tun. Nichts, auch nichts mit Wissen zu tun. Da sind Mittel, die gebraucht Gott. Aber sind nur Mittel. Eigentlich der Reichtum kommt aus der Gegenwart Gottes in unser Leben und in der Gemeinde. Und das betrifft dich und auch mich. Dich und Stefan und Dorit und Judith und David und alle anderen hier, beide Davids. Die Gemeinde ist so stark wie jedes Individuum in der Gemeinde, jede Person. Das ist dein Wandel mit Jesus, Gabi. Ich werde ein Tempo brauchen, es tut mir leid. Mein Papa hat immer zu mir gesagt, Wet Nose Will. Mein zweiter Name ist Will, Peter Will. Und er hat immer zu mir gesagt, Nasse Nase Will, so hieß ich. Und das hat sich nicht verändert. Bitte? Nein, ich zittere immer, es hat mit dem Alter was zu tun. Also, und Jesus, nun, ihr Held, der hat für sich ganz und gar gesorgt in alle Bereiche. Leib, Seele, Geist, die haben auf ihm gebaut. Sie war ihre Beziehung, sie haben durch ihn zurückgefunden zu Gott. Der war ihr Ein und Alles. Wohin sollen wir? Nun ist aber dieser Jesus gefangen genommen worden. Musst du mal vorstellen, Gott Himmels und der Erde, Gott Mensch geworden, Alpha und Omega, der allmächtige Gott lässt sich gefangen nehmen von den Menschen, die er geschaffen hat. Seht, welche Liebe hat der Vater für uns. Das wird daran deutlich, das wird lebendig. Der wird gefangen genommen. Der wird gerichtet, der gerechte Gott wird von den ungerechten Menschen gerichtet. Der wird geschlagen, angespuckt, Man lacht über ihm. Er ist die Lachnummer seiner Zeit. Wenn du Gott bist, steig ab. Wow. Ich weiß es nicht, wie ich reagiert hätte. Ich wäre abgestiegen und hätte die alle klein gemacht. Aber Gott sei Dank, Jesus war kein Schotte. Der war barmherzig, geduldig und von großer Güte. Der hat einen anderen Wesen als ich. Und ich habe die besessene Frechheit zu sagen, einen anderen Charakter, einen anderen Wesen, nicht nur als mich persönlich, sondern auch als dich. Weißt du, warum ich das weiß? Weil du mein Bruder bist. Wir sind Söhne und Töchter Adam und Evas, wir sind alle gleich. Wir haben dieselben Schwächen, dieselben Unzulänglichkeiten, dieselben Nöte, dieselben Probleme. Wir werden verführt, einer wie der andere, auf derselben Art und Weise. Wir sind Brüder und Schwester hier, und zwar nicht nur in Christus oder von einer Herkunft, in unsere Schwäche, in unsere Macken. Im Fleisch haben wir genau dieselben Schwächen. Und deswegen besitze ich die Freiheit zu sagen, dir geht's genauso wie mir. Wir sind nicht anders. Wir sind, auf Englisch sagt man, aus demselben Holz geschnitten. Und nun ist dieser Christus begraben worden und der Grab ist versiegelt. Und ihre Hoffnung, ihr Erlöser, von dem sie alles erwartet hat, der von tausenden Jahren von her, von den Propheten, ihnen als Erlöser, ist nicht mehr da. Es gibt ein paar Frauen, die meinen, er sei auferstanden, aber ja, Frauen kann man doch nicht, ne? Oder? Seelisch, ausgeklinkt, durchgedreht, außer Kontrolle geraten. Nee. Getötet, wir haben es selber gesehen. Gestorben, begraben, Grab versiegelt. Und da lesen wir in den Kapitel 24 von Lukas, in dieser Situation tauchen dann eigentlich zuvor, ich wollte gern, dass wir uns angucken, den Emmaus-Jüngern auf ihren Weg. Aber zuvor in Vers 5 von Kapitel 24 steht, in dieser Situation tauchen zwei Engel auf. Und sie tauchen auf und reden mit den Frauen. Lieber Bruder, höre auf deine Frau. Sie hören Botschaften von Engeln und haben uns was zu sagen. Es gibt viele Machos auf dieser Welt, die alles wissen. Oder meinen, weil sie Männer sind. Höre auf deine Frau. Hier spricht Gott, genauso wie bei Abraham und Sarah. Spricht er mit wem? Bei Abraham ging es nicht rein. Er war gebunden, stand in einer Bindung zu seinem Sohn, unehelichen Sohn, und er konnte ihn nicht loslassen. Gott konnte nicht ran bei Abraham, und wo geht er hin? Er geht zur Frau und sagt, geh hin und rede mit Abraham, dass er endlich Einsicht zeigt und sich trennt von dem, was nicht ehelich ist, unehelich, dass er sich trennt von seiner seelischen Bindung an der Sünde. Und Sarah geht und spricht zu ihm, und er kehrt um. Und ich denke, Stefan, oder? Uns geht's doch alle so. Unsere Frauen, oder? Wenn wir sie nicht hätten. Ja? Aber die stehen da, diese Frauen, und diese Engel stehen auf in ihr Leid. Sie sind fertig. Sie wollen einen Körper, das tot ist, salben. Und der Engel sagt, was tut ihr da? Und schaut mit dem Angesicht nach unten, Vers
5 von Kapitel 24. Da sind nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten.
In der Not, unter Druck, wenn es dunkel wird, wenn wir keinen Rat mehr wissen, wenn das Konto leer ist, wenn keine Arbeit da ist, wenn Gott uns verlassen hat, wenn das Empfinden genauso ist wie bei den Jüngern damals, ist alles dunkel. Gott ist nicht mehr da. Wir schauen wohin? Nach unten, oder? We're like ostriches. Wie heißen die? Wie ein Strauß. Stecken den Kopf in der Erde. Das ist wiederum unsere Natur. Wir geben auf. Aber hier kommt ein Engel mit der Botschaft und er sagt letzten Endes das, was der Psalmist uns sagt. Was sollen wir tun in solcher Situation? Unsere Haupt erheben, unsere Augen erheben über den Bergen. Daher kommt unsere Hilfe. Raus aus den Sichtbaren, aus dem, was uns so sehr beeinflusst. Ständig angepinkelt, ständig angemacht, ständig entmutigt von dem, was wir sehen, dem, was unmittelbar bevor uns ist. Die Gemeinde ist zu klein. Wir haben keine Mittel. Wir fühlen uns alleine und verlassen. Wir sehen das, was unmittelbar vor den Augen ist, und wir müssen unsere Augen erheben und nicht das, was die Frauen hier tun. Und es kommt in der Erde und da kommt ein Engel und bringt das Wort Gottes. Und es sind nicht nur die Frauen hier, die entmutigt sind und kein Ein- und Auswissen, sondern es sind auch die Männer, die Jünger. Und jetzt kommen wir zu diesen zwei Männern. Wir gehen einfach spazieren hier durch die Verse und wenn ihr anfängt, Tomaten zu schmeißen, weiß ich, dass es reicht. Okay, also Vers 13 von Kapitel 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen an denselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien, das sind etwa 11 Kilometer, 7,5 Meilen entfernt. Sie entfernen sich von dort, wo sie waren mit Jesus. Sie haben die Situation nicht verstanden. Sie kehren dieser Situation den Rücken und entfernen sich. Geht es dir auch so im Herz, wenn du deine Situation nicht verstehst? Wenn du die Welt nicht mehr verstehst? Und das ist der Widersacher. Er gaukelt dir was vor und sagt, hat keinen Sinn. Und innerlich, im Herzen, entfernen wir uns von Christus. Und eigentlich das, was Christus tun will, in und durch die Not, ist sich, ist uns zu sich zu ziehen. Er will, dass wir in unserer Not zu ihm gezogen werden. Und wir tun genau das Gegenteil. Warum? Diese Freundschaft, seine Leiden, ist so schwer. Die Jünger kriegen das nicht hin. Und dir und mir geht es genauso. Und wir sprachen gestern Abend, Stefan und Dorit, über diese Leiden, wie dieses Leiden uns zusammenzieht. Das Leiden mittendrin in der Familie bindet uns auf eine Art und Weise wie nichts anderes. Das Leiden Christus zieht uns zusammen. Und ich glaube, deswegen ist eure Gemeinde hier so wertvoll, so reich. Hier ist Licht und Salz. Ich spüre das in der Anbetung. Hier ist Hunger und Durst nach Gott. Hier, ihr werdet, warum? Weil es so drumherum so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Dunkelheit. Und die ist auch bei uns da, nur sie sieht ein bisschen anders aus. Wisst ihr, uns geht's auch nicht besser. Im Besten. Die Not ist nur anders. Oberflächlichkeit, Materialismus, Kaltherzigkeit, Überheblichkeit, Anmaßung. Die Menschen im Westen sind genauso einsam und leer wie die Menschen hier an der Ostfront. Die Situation ist dieselbe. Es äußert sich nur ein bisschen anders und wir sehen das. Wir entfernen uns von Christus. Petrus hatte genau dieses, es geschehe dir ja nicht, Jesus. Und wenn ich das unterbinden kann, du sollst nicht nach Jerusalem und du sollst nicht leiden. Und dennoch, wie gesagt, das Leiden sieht. Gabi und ich haben einen Sohnemann, der ist 33 Jahre alt geworden, in Indien geboren, mit einem schweren Herzfehler, nicht lebensfähig. So unfähig, lebensunfähig, dass er letzten Endes zurück musste von Indien nach Europa und Gabi hat ihn die ganzen Jahre begleitet, rein und raus aus dem Krankenhaus. Er war mehr im Krankenhaus als zu Hause. 4 Herz-OPs, 2 am offenen Herzen. Die ganze innere Organe zerstört oder behindert, 100%ig behindert innen drin, weil sie nicht richtig versorgt wurden, sein Leben lang mit Sauerstoff. Und wir haben ihn als Familie begleitet, seine Not, seine Ohnmacht, hat uns zusammengezogen. Wir haben uns zu den Schwachen hingewandt. Und Gott hat ihn mit 33 Jahren zu sich genommen. Und wir vermissen ihn so sehr. Das Leiden verbindet. Das Leib Christi leidet. Und es muss uns zusammenziehen. Wir finden am Kreuz, zusammen, wo das größte Leiden aller Zeiten ist. Dort finden wir, du und ich, zusammen. Dort werden wir zu Freunde, zu Brüder. Dort kommen wir Christus nahe. Näher geht das gar nicht. Warum? Weil das, was, bitte, vergib mir, was dir und mir trennt, hinweggenommen worden ist. Egal aus welchem religiösen Hintergrund, welche Kultur, welches Land, das wird hinweggenommen und wir können plötzlich, das Vorhang ist von oben nach unten zerrissen worden und wir können eintreten und mit Gott und miteinander Gemeinschaft haben durch das Blut. Da finden wir dies. Im Leiden finden wir zueinander. Uns geht es im Westen viel zu gut. Und je weiter du nach Westen gehst, den Atlantik überquerst, wird's kälter und härter in den Herzen der Menschen. Die haben zu viel, zu lange gehabt. Jeder sorgt für sich, jeder kommt alleine. Aber im Leiden merken wir, dass wir einander brauchen, dass es gar nicht ohne geht. Und deswegen seid ihr auch hier. Also, statt dem Leiden entfernen oder den Kopf im Sand stecken, Gott suchen, uns öffnen. Und im Leiden ist der Christus da, das sehen wir hier im Text. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Hey, was ist los mit euch, Jungs? Womit sollen wir einander ermutigen? Mit Psalmen und Lobgesang. Das, was erhebt, das, was ermutigt, das, was aufbaut. Aber das Miteinander hier ist so negativ. Da ist keine Hoffnung drin. Wieder zurück. Ist oft in unser Gespräch miteinander müssen wir versuchen, das, was Gott ist und das, was Gott uns geben will, füreinander, für den anderen zu ermutigen und aufzurichten. Oft geraten wir in die Situation, der eine zieht den anderen runter, oder? Ich merke das in der Ehe, in der Seelsorge, beim Menschenbegleiten. Mann zieht die Frau runter und dann geht sie in ein Bässchen, dann zieht die Frau den Mann runter. Und da sitzen Brüder zusammen und die kommen, oder Schwestern in der Gemeinde, und die kommen es negativ. Wir hauen alles kaputt und reißen einander alles unter den Füßen weg. Die hatten keine Hoffnung. Sie waren verwirrt und haben sich entfernt vom Kreuz, von das Leiden Christi, die Offenbarung der Liebe Gottes. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, dann nahte Jesus selbst und ging mit ihnen. Wow. Ich staune über die Geduld und Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben, wenn ich zurückschaue. Ich habe ihn ignoriert, verworfen, ein frommes Zuhause verlassen und das alles hinter mir gelassen. Jesus den Rücken gekehrt. Von klein auf das Wort Gottes, gläubige Eltern, die waren voll drauf. So feine Leute, so sehr im Wort. Vorbilder für andere. Ich hätte nicht bessere Eltern, aber ich habe meinen ganzen dem Rücken gekehrt. Und gesagt, da will ich nicht mehr. Und zum Schluss war ich bis hier oben hin. In den ganzen Dreck. Hoffnungslos. Ohne Freunde, alleine. Merkte aber, dass er dennoch da war. Und er war da, als ich das nicht wahrgenommen habe. Dass der Heilige Geist, der bei uns ist, noch bevor wir uns Jesus zuwenden, ist er da. Er ist da für dich und für mich in unserer Not. Wir reden nur Depressives, Negatives, Ungläubiges Zeug. Und er bleibt da. Er ist da. Da nahte Jesus zu den beiden und ging mit ihnen. Was sagt er? Jahre zuvor hat er gesagt, folget mir nach. Sie sind untreu gewesen in der Nachfolge. Die wärmen sich am Feuer, verleugnen ihn von kleinen Mädchen. Kenne ich nicht. Wir verlassen ihn, aber er bleibt uns dennoch treu. Und das ist die Basis für mein Glaubensleben. Nicht das, was ich bin, das, was ich getan habe, das ich weiß, sondern das, was Jesus ist für mich. Nicht das, was ich Gutes tue, nicht meine Gesinnung, sondern seine Gesinnung zu mir. Und er bleibt und geht mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Es war noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Gott weiß das ganz genau. Er lässt uns manchmal lange zappeln. Er ist da, offenbart sich aber nicht. Und wer kann hier sagen, heute Morgen, ich habe Jesus gefunden? Wenn du es tust, wage ich es zu widersprechen. Du hast Jesus nicht gefunden. Jesus hat dich gefunden. Denn nach Römer sind wir alle blinde Hühner. Und sind nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Er ist da und sie erkennen nicht. Und es ist eine Offenbarung. Das ist doch eine Offenbarung damals. Einer der Brüder hier, Chris, sagte zu mir, wo er herkommt. Von seinem Hintergrund her. Die katholische Kirche. Und Gott sich offenbart hat, und ihm herausgezogen hat, ihm Licht gegeben hat, wie er erkannt hat, dass diese Institution an sich vieles an sich hat, das nicht gut ist. Und Gott hat sich offenbart und ihm das erklärt. Und er hat sich gefreut, dass er in der Lage, all dem, was nicht von Gott ist, in Frage zu stellen. Und sich dem Ganzen stellen können, in Frage stellen. Und davon auch durch das Licht Gottes, die Offenbarung Gottes, frei zu werden und in einer Gemeinschaft zu sein, wo man in Licht wandelt.
Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass ihn nicht dass sie nicht ihn erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen?
Ich will nicht, das steht so geschrieben, aber ich will es ein bisschen aus. Was redet ihr da für ein Quatsch? Was redet ihr da für hoffnungsloses, depressives Zeug? Woran besteht ihr Reden, euer Reden, eure Gemeinschaft? Das kann doch nicht sein. Warum seid ihr dann so traurig?
Da antwortet der eine, dessen Namen Kleopas, und wir wissen den Namen von den einen und von den anderen aber nicht.
Kleopas bedeutet berühmter Vater. Der berühmte Vater konnte nicht sein Kollege, mit dem er gegangen ist, in der falschen Richtung, mit dem er sich entfernt hat von Gott, nicht helfen. Er war im menschlichen Sinn jemand, der Erfahrung hat. Ein berühmter Vater, ein großer Bruder. Dennoch waren all seine Bemühungen umsonst. Der andere hat keinen Namen. Und es gibt eigentlich keine Erklärung dafür. Und in solchen Situationen, wo es offen ist von der Bibel her, denke ich, kann man einige positive, nutzvolle Vorschläge machen. Weißt du, wer der andere ist? Ich. Weißt du, wer der andere ist? Du. Deswegen bleibt es offen. Du sollst von dieser Situation angesprochen werden. Du sollst dich hier hineinversetzen und erkennen und begreifen und auch ich, dass wir genau in derselben Haltung hineinrutschen können, wenn wir uns von Christus entfernen, wenn wir den großen Bruder, unser Seelsorger, fragen und uns auf einen Mensch stützen und nicht auf Gott, dann die Bibel sagt uns, die Propheten nicht hier und nicht hier, nicht durch menschliche Kraft, nicht durch Können, das ist das nicht, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Wer sich darauf verlässt, auf menschliches Können, auf menschliches, was ist er in der Bibel, Jeremia 16, 17, was ist er? Gesegnet? Verflucht. Müssen wir aufpassen, ne? Mit dem Rat vom großen Bruder. Es ist nicht immer richtig. Jeder muss für sich Gott suchen. Und der große Bruder ist verpflichtet, Gott zu suchen, dass er Gott vermitteln kann. Und nicht das und das.
Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist an diesen Tagen?
Hier sagt den Mensch, Jesus Christus, den Sohn Gottes, der diesen ganzen Weg gegangen ist, der alles weiß: Hast du es nicht kapiert? Hast du es nicht verstanden? Wer hat hier denn nicht verstanden? Doch die beiden. Das ist so eine Art Anmaßung, alles Besserwisserei. Wir meinen, wir würden das verstehen, wir wandeln da im Dunkel, wir sind einsam, entfernen uns von Gott.
Und Jesus ist dennoch so geduldig. Und er sprach zu ihnen: Was?
Und sie sprachen, und hier erklären, wir haben nicht die Zeit, hier Vers für Vers hindurch zu gehen. Und dann in Vers 25 sagt er, und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, uneinsichtig, gesteuert von eurem menschlichen Impulse, vom Intellekt, vom Wissen. Aber kapieren könnt ihr das nicht. Wie ist euer Herz so träge? Wir werden müde, oder? Ist anstrengend. Wir verstehen die Dinge nicht. Wir verstehen nicht die Situation, in der wir stehen, nicht, wie Gott so an uns handelt. Es ist so schwer. Wir sind unverständlich.
zu glauben an alles, was den Propheten geredet haben. Habt ihr das Wort nicht kapiert? Hat Gott nicht zu euch gesprochen durch die Propheten und all dieses vorausgesagt? Ihr kennt euch die Schrift. Ich habe euch auch gesagt, das ist mein Weg des Leidens. Und dass ich gekreuzigt werden würde und am dritten Tag auferstehen. Das habe ich euch doch alles gesagt. Ist das hier nicht reingegangen? Wisst ihr, warum es nicht reingeht? Bei mir zumindest kann ich das sagen, weil es Leiden ist. Und ich lasse das Leiden nicht an mich heran. Ich will das nicht. Ich will nicht arbeitslos werden. Ich will nicht in eine Situation kommen, wo die Krankenkasse und Ärzte mir nicht mehr helfen wollen. Ich will das einfach nicht. Und das ist die menschliche Natur. Aber Jesus sagt, kommt, geht mit mir, ich werde euch begleiten durch diese Täler. Psalm 23 will ich euch begleiten, ich will mit euch gehen. Ich will euch nicht alleine lassen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende. Niemals werde ich das tun. Und das ist etwas, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich der Älteste hier mit 75 Jahren, oder? Jesus hat mich nie enttäuscht. Nicht einmal. Und ich bin so dumm, so uneinsichtig, so leichtsinnig, so überheblich, so anmaßend. Ich habe mich zugemüllt mit so viel Unreines und mein Leben zerstört. Aber Jesus hat mich nie enttäuscht und nie in den Stich gelassen. Nie. Er ist geduldiger und barmherziger, als ich es jemals mir erhoffen könnte. Er ist so viel größer. Und dann sagt er, müsste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ist nicht dieser Weg, mein Weg, der Weg Jesus Christus, ist das nicht so, dass es durch Leiden hindurch, weil das haben die Propheten euch gesagt, das habe ich euch gesagt, aber ihr wolltet, ist es nicht, dass wir nicht können? Bei den Menschen ist es nicht, dass wir nicht verstehen können oder dass wir nicht tun können. Es ist, wir sind wie kleine Kinder, wir wollen nicht. Wir wollen einfach nicht das an uns ranlassen. Wir wollen diesen Weg, wir sind bockig, wie kleine Kinder. Wir können uns nicht gern oder lassen uns nicht gern etwas sagen. Und dann beginnt er bei Mose an und geht durch die ganze Schrift, okay? Und er geht immer noch mit ihm, sie haben ihn immer noch nicht verstanden. Er spricht prophetisch, legt sein Leben aus. Auch die Botschaft ist zentral, die ist von der Erlöser von Jesus Christus, auf den Israel gewartet hat. Wir machen den Sprung wieder zu Vers 33. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Hier sind sie Jesus begegnet. Jesus hat sich in die Verse zuvor, sehen wir das ganz deutlich, durch das Abendmahl. Er bleibt bei ihnen, er bricht das Brot und sie trinken vom Kelch symbolisch das Abendmahl. Da werden ihnen die Augen aufgetan, geöffnet und sie kommen zurück und ermutigen die anderen. Sie werden aufgerichtet durch die Gegenwart und die Offenbarung Jesus Christus, gehen zurück und ermutigen die anderen. Wesen Jesu Christi ist über sie gekommen und sind total verwandelt worden. Zuerst haben sie sich gegenseitig entmutigt, belastet. Jetzt hat Jesus sich offenbart und er offenbart sich am Kreuz, im Abendmahl. Plötzlich begreifen sie, wer er ist und sie kehren zurück und ermutigen ihre Geschwister. Diese zwei Männer sind völlig verwandelt worden. Und Gott will es
für jeden von uns, dass wir mit ihm gehen. Er sagt, folget mir nach. Und auch wenn wir in der falschen Richtung gehen, bleibt er bei uns und führt uns zurück auf rechten Weg. Und er führt uns zum Kreuz zurück, offenbart sich uns, stärkt uns, so dass wir zum Segen werden können für andere. Und da ist der Wandel so wichtig, unser Wandel. Nicht nur die Erkenntnis. Wer weiß und tut, der liebt mich. Der meinen Willen tut. Das hat hier mit Handeln zu tun und nicht nur Erkenntnis. Erkenntnis ist nur ein Weg zum Handeln hin. Wer weiß, was gut oder richtig ist zu tun und tut's nicht, dem ist es was? Jakobus Kapitel 4, Ende, dem ist es Sünde. Das heißt, eigentlich mehr zu erkennen, als dem, was wir eigentlich in der Lage sind, umzusetzen, wäre zum Problem. Das wären Leute komisch fromm. In manchen Gemeinden, die wissen so viel, aber sie tun's nicht. Und dazu kann Jesus sich nicht bekennen. Es geht darum, dass wir ihn erkennen, dass es in, wie es bei ihm ist. Gottes Liebe offenbart sich in Jesus, der ja Fleisch wurde, Mensch wurde. Und jetzt ist es so, der Geist Gottes offenbart Gott seine Braut, die Gemeinde, und in der Gemeinde soll es so werden, wie es hier ist. Es muss im Fleisch und Blut übergehen. Es wird tastbar. Menschen kommen, empfinden das. Hier ist Jesus. Warum? Weil wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Wir wandeln, wir folgen Jesus nach. Sein Ruf und die Jünger sind da, die gehen zwar in der verkehrten Richtung, Jesus führt sie zurück, sie kehren dann zurück zu ihren Geschwistern, sie kommen dorthin, wo sie eigentlich weggegangen sind, sie kehren um und stärken ihre Brüder. Und jetzt zum Schluss ein Beispiel aus dem Alten Testament für jemanden, der mit Gott gewandelt ist. In Genesis Kapitel 5 lesen wir von jemand, der mit Gott wandelte, und er wurde Gott so ähnlich, dass er plötzlich nicht mehr war. Er hat sich aufgelöst. Wir werden Jesus ähnlich in unser Wandeln. Wenn wir mit ihm gehen, folget mir nach. Wenn wir mit ihm gehen, er prägt uns. Ich sehe das auch in Ehen, durch die Jahre, wie Frau Mann prägt und mit Mann Frau prägt. Wenn sie eng miteinander gehen. Manchmal besuche ich Gemeinden und ich kenne den Pastor und denke ich, jetzt muss ich seine Frau suchen. Er hat mir viel erzählt von seiner Frau und ich will unbedingt seine Frau. Und denke ich, ja, das ist die. Das was geht mir oft so. Sie werden einander so ähnlich. In ihrem Wesen, ihr Benehmen, manchmal ihre Motorik ist ähnlich. Sie reden ähnlich, sie haben einander geprägt. Zwei sind eins geworden. Und man kann das Schöne, das Gute von den einen in dem anderen sehen. Und so ist es auch hier mit diesem Mann Gottes, der Enoch hieß. Und ich habe hier es nicht in meine deutsche Bibel, nur in meine englische Bibel unterstrichen, von daher Enoch. Genesis 5, wir lesen in Vers 22 von Enoch 5, 22. 21 auf Deutsch. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah, und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Wie viele Tage haben wir im Jahr? 365. Und es ist sogar 365,24. Deswegen haben wir jedes vierte Jahr 366. Hier haben wir Enoch, einen Mann, der so mit Gott wandelte, jeden Tag des Jahres. Sein ganzes Leben, 365,24, wie viele Stunden hat der Tag? 24. Er hatte gelernt, jede Stunde, jeden Tag, von den 365 Jahren, die Gott ihm gegeben hatte, mit ihm zu wandeln. Und es steht auf Englisch, and he was no more. Und er war nicht mehr, er verschwand, er löste sich auf in Christus. Und das ist das, was Jesus sagt zu uns. Ich in euch und ihr in mir. Paulus schreibt, wir haben unser Sein in Gott. Wir wandeln und weben und bewegen uns in Gott. Wir werden so mit Gott verbunden, dass was verschwindet. Das alte Schwein, Peter Will, ist nicht mehr da. Und danach sehne ich mich. Und ich habe nur noch ein paar Jahre, wenn überhaupt. Weiß nicht, wie lange ich noch habe. Aber ich möchte werden, so wie Jesus werden. Wie werde ich so wie Jesus? Dass ich jede Stunde, jeden Tag des Jahres, alle Jahre meines Lebens, wie Enoch, mit ihm eng verbunden bin, in meine Unzulänglichkeit, Unfähigkeit, dass ich in ihm aufgehe und er in mir aufgeht und dann löse ich mich auf. Und ich habe solche Männer und Frauen gesehen, habe. Bin auf dem Missionsfeld aufgewachsen, Sohn eines Missionars. Ich habe das Vorrecht, viele große Frauen und Männer Gottes und weißt du, die ich am meisten mich angezogen haben und ermutigt haben, waren diejenigen, die mich zu Christus hingezogen, wo ich gesehen habe, da ist so viel von Christus in diesen Menschen. Er ist die Hoffnung. Lasst uns so wandeln wie Enoch. Und lasst uns dem überwinden, was es runterdrängt, uns ermutigt. Das Sichtbare, was uns so zu Bedrohung ist. Das Sichtbare, was uns die Hoffnung nehmen will und begreifen, er ist da. Er geht mit uns, auch in Depression, auch in Zweifel, auch in der Dunkelheit ist Jesus da. Er hat uns lieb, er kennt uns bei Namen, er weiß, wie wir ticken. Auch wenn wir das nicht kapieren, bleib dran. Er wird sich offenbaren, er wird die Dinge verändern und plötzlich wird in diese Finsternis, in diesen Fragen, die Fragen werden beantwortet, die Finsternis weicht. Wir müssen aber bleiben. Johannes 15. Bleibt im Weinstock. Jesus, möchte dir danken für dein Wort. Und bitte dich, Herr, dass es dazu dient, dass wir ermutigt werden, im Licht zu wandeln mit dir. Und vergib du uns, wo wir Angst haben für das, von das Leiden. Angst vor der Einsamkeit. Wo wir die Hoffnung verloren haben, wo wir alles hinschmeißen wollen, weil wir dich nicht sehen. Bitte offenbare du dich und sprich du zu uns ein lebendiges Wort. Jesus, dass wir so ermutigt und aufgerichtet werden, dass wir zu unseren Geschwistern zurückkehren können und sie ermutigen können und aufrichten können. Und das wissen wir, das können wir nur in Jesus. Wir preisen dich und danken dir für dein Wort. Amen.